Das wird eine interaktive Predigt, also ihr müsst ab und zu mitarbeiten. Haltet euch bereit. Es geht direkt los. Ehrfurcht. Was verbindet ihr mit diesem Begriff? Was bedeutet der für euch? Was fällt euch dazu ein? Was kommt euch in Sinn, wenn ihr das hört? Ehrfurcht. Respekt. Ja. Schneeweißes Haar. Ja, oder gar kein Haar mehr, oder? Ja, danke. Ja, also hat auch irgendwie was mit Alter, mit Würde zu tun. Ehrfurcht. Was noch? Mit Ehre hat es zu tun. Ja, steckt schon im Wort drin. Bewunderung. Ja, auf jeden Fall. Was noch? Hochachtung, ja. Sich beugen, ja. Ist ja auch ein Wort, das irgendwie selten ist in unserem Sprachgebrauch, gell, wo man kurz nachdenken muss, so, was heißt das überhaupt? Also so ein Wort, das man nur so im religiösen Kontext irgendwie im Gottesdienst verwendet, Ehrfurcht nur so in Bezug auf Gott. So im Alltag ist Ehrfurcht eher nicht so gebräuchlich, sagen wir es mal so. Und Ehrfurcht für mich ist es so ein bisschen so ein zwiespältiges Wort, auch so ein, da steckt irgendwie was Schönes drin, es hat was von Bewunderung, es hat was von Staunen, es ist so irgendwie dieses schöne Gefühl, so ein, weiß nicht, einen Sonnenaufgang auf einem Berggipfel zu sehen, aber es hat auch was von diesem Respekt, der in Angst umschlägt. Es steckt auch das Wort Furcht drin. Es hat auch was so was Bedrückendes, Beängstigendes, also zumindest für mich. Und als ich über dieses Wort nachgedacht habe, da musste ich dran denken, wie ich so als kleiner Bub bei uns im Pfuhl in der Stunde dabei war. Als kleiner Bub und wenn dann Abendmahl gefeiert wurde, ich weiß nicht, wie ihr das hier macht oder gemacht habt, aber wenn dann Abendmahl gefeiert wurde, dann war das so ehrfürchtig. Und ich als kleiner Bub da dabei und aus dieser Perspektive war dieses Abendmahl in Wettbewerb der Erwachsenen, wer trauriger auf den Boden schauen kann. Ja, ihr lacht, wahrscheinlich ist es bei euch ähnlich, oder? Oder war das zumindest ähnlich, dieses traurige auf den Boden schauen und möglichst betroffen reingucken. Also so sah das für mich als kleiner Bub Perspektive aus. Meine Mama war da auch gut darin, im traurig auf den Boden schauen. Deswegen habe ich das auch so in guter Erinnerung. Ehrfurcht. Das ist so das, was ich irgendwie lange Zeit mit diesem Wort verbunden gehabt. Ehrfurcht ist dieser Moment. Sicherlich hat das auch was mit Ehrfurcht zu tun. Also sicherlich ist es auch nicht nur schlecht gewesen, aber sicherlich ist es auch nicht alles, was in diesem Begriff drin steckt. Ist Ehrfurcht noch viel mehr als das? Und wie gesagt, die biblische Geschichte, die ich euch heute mitbringe, ist eine, die mich viel zu diesem Thema gelehrt hat. Eine meiner Lieblingsgeschichten, weil sie so einfach, so schlicht ist, so simpel und doch so tief ist. Es war dieser Tag am See Genezareth und Jesus war unterwegs dort in der Gegend und in der Bibel steht, eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Also schon interessant, von Jesus ging eine Faszination aus. Die Leute haben sich um ihn gedrängt, sie wollten das Wort Gottes von ihm hören. Also offensichtlich, es war so die Anfang seiner Karriere. Aber es hat sich schon rumgesprochen, dass es bei ihm Wort Gottes zu hören gibt. Und das war auch nicht so mit schön erste Reihe freilassen, wie wir das bei uns immer machen, oder 1,50 Meter Abstand, so Corona-Regeln, sondern die Menschen haben sich um ihn gedrängt. Es ist wirklich eng geworden. Und so hat Jesus sich ein kleines Boot gesucht, das da am Ufer lag. Die haben gerade die Netze gesäubert, die letzten Arbeiten abgeschlossen. Und dann geht er zu Simon und steigt zu ihm in dieses Boot und bittet ihn, fahr mich ein Stück raus. Nur so ein paar Meter, dass mich alle sehen können und dass mich alle gut hören können. Und Simon, er war geschafft von der Arbeit der Nacht, aber er tut ihm diesen Gefallen und sie fahren raus. Jesus sitzt im Boot und predigt von dort aus. Und als er aufgehört hatte, dort zu predigen, da wendet er sich Simon zu und sagt zu ihm, fahr jetzt nochmal raus. Fahr nochmal raus, weiter auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortet ihm, sagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht. Wir haben nichts gefangen. Aber weil du sagst, auf dein Wort hin, will ich es nochmal versuchen. Das tut er dann, sie fahren raus, werfen die Netze aus und was passiert? Die Netze sind voll. Ja, nicht so schüchtern, Bühlenhaus, nicht so schüchtern. Die Netze sind voll, sie sind so voll, dass sie zu reißen drohen. Sie sind so voll, dass sie sie kaum ziehen können. Sie sind so voll, dass die Schiffe zu sinken drohen. Und als Petrus das sieht, was da gerade passiert ist, dass dieses Wunder so ihm durch Mark und Bein fährt, da fällt er auf die Knie vor Jesus und sagt, vielen Dank, das hat sich heute aber gelohnt. Nee, er sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Dann ziehen sie die Boote an Land, lassen alles zurück und schließen sich Jesus an. Das ist die Geschichte nachzulesen in Lukas 5. Und als die beiden einander begegnen, also Simon Petrus und Jesus, am Anfang unserer Geschichte, da kannten die sich schon. Die waren einander schon bekannt. Petrus war auch, und auch das muss man vielleicht am Anfang dazu sagen, Petrus war ein frommer Mann. Petrus war fromm und gottesfürchtig, der ist ein Stundganger. Das war ein rechtschaffener Handwerker. Er war verheiratet, auch das wissen wir. Wir wissen nicht, ob er Kinder hatte, wie groß seine Familie war, aber wir wissen, er hatte eine Schwiegermutter. Also deswegen war er verheiratet. Und ziemlich sicher war dieser Simon Petrus auch schon ein Jünger von Johannes dem Täufer gewesen. Auch das lässt sich so über Umwege aus dem Johannesevangelium rauslesen. Sehr wahrscheinlich war er schon Jünger von Johannes dem Täufer. Also Petrus, so wie er uns hier begegnet, war kein Gauner, war kein Gescheiterter, war kein Halunke oder so. Falls wir diese Vorstellung im Kopf haben, müssen wir die mal zur Seite schieben. Petrus war ein frommer Mann. Oft denken wir das, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber oft haben wir so dieses Bild, so die Jünger Jesu, das waren ganz einfache, ganz arme Fischer im Kopf. Aber das Bild ist mehrschichtiger. Ja, die waren Fischer, aber die hatten auch ihre eigenen Boote. Und die hatten Mitarbeiter, die hatten Angestellte, die waren genossenschaftlich organisiert. Die Familie von Simon Petrus und die Familie von Jakobus, Johannes, also die Zebedäus-Familie, die haben gemeinsam gearbeitet, die haben zusammengefischt, die waren irgendwie genossenschaftlich organisiert. Die waren nicht nur einfache Fischer, die waren in der Fischereiindustrie. Nochmal so ein interessantes Detail am Rande, nachzulesen, Johannes 18, Vers 15, das ist die Szene nach Jesu Verhaftung. Also Jesus ist da vom Ölberg weg verhaftet worden, ist in den Hof und in den Palast des hohen Priesters gebracht worden und Petrus und Johannes schleichen sich hinterher. Und die beiden kommen in dieses Anwesen rein. Die beiden werden auf den Hof gelassen, weil Johannes, der Fischer Johannes, Beziehungen hatte nach ganz oben, weil seine Familie die Familie des hohen Priesters kannte. Also nur so ein kleines Detail, das man leicht überliest, aber diese Familie hatte Beziehungen bis nach ganz oben, die waren mit dem hohen Priester persönlich bekannt. Und in dieser Situation trifft Jesus diesen Petrus. Und ich habe schon erzählt, er nutzt das Boot als Kanzel. Sie fahren raus, sie fahren wieder zurück. Was er gepredigt hat, wissen wir nicht. Wäre auch spannend, oder? Wäre auch spannend zu wissen, was er an diesem Tag gepredigt hat. Naja, Petrus hat mehr oder weniger zugehört. Und als er fertig ist mit Predigen, bittet Jesus ihn, nochmal rauszufahren und nochmal sein Netz auszuwerfen. Und Petrus antwortet, Meister. Und wenn er dieses Meister sagt, dann schwingt da was mit, was ihr vielleicht so nicht wissen könnt, aber dieses Meister, das wird nur an wenigen Stellen im Neuen Testament im Mund der Jünger verwendet. Dieses Meister, dieses Lehrer, Epistata, das ist höflich. Das ist schon eine freundliche Anrede, aber das ist super distanziert. Was meint ihr, wer sind die Leute, die zu Jesus Meister sagen? Das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die sagen zu Jesus Meister. Also im Mund der Pharisäer und Schriftgelehrten finden wir das Wort so oft Meister. Und im Mund der Jünger nur ganz selten. Es gibt nur wenige Stellen im Neuen Testament, es gibt nur wenige Stellen im Lukas-Evangelium, wo die Jünger Meister sagen. Und das ist einmal hier. Das ist einmal hier so ein Meister. Wir haben es die ganze Nacht über versucht und es funktioniert nicht. Du hast keine Ahnung vom Fischen. Wir fahren nicht tagsüber raus und werfen einfach nochmal rechts die Netze aus. So läuft das nicht. Es ist so ein Meister, du hast keine Ahnung. Die andere Stelle ist die Stillung des Sturmes. Die meisten von euch kennen die Geschichte, oder? Großer Sturm auf dem Meer, nicht auf dem Meer, auf dem See Genezareth, aber auch schlimm. Großer Sturm, die Jünger denken, das Schiff geht unter und Jesus schläft. Und als sie da zu Jesus unter Deck gehen, was sagen sie zu ihm? Meister. Sie sagen, Meister, wir kommen um und du schläfst. Wir kommen um, wir gehen unter, wir sind hier am Verrecken und du pennst. Meister. Auch wieder so eine Begegnung voller Unverständnis. Die andere Stelle, als sie ihn mit Meister anreden, das ist die Heilung der blutflüssigen Frau. Eine Frau, die über viele, viele Jahre krank war und der niemand helfen konnte, drängt sich durch die Menschenmassen zu Jesus hin, nur um den Saum seines Gewandes zu berühren. Und als sie das tut, spürt Jesus, wie Kraft, wie Heilung von ihm ausgeht. Und er dreht sich um und fragt seine Jünger, wer hat mich berührt? Und seine Jünger sagen zu ihm, Meister. Meister, ganz ehrlich, jeder hier hat dich berührt. In diesem Gedränge hier, schau dich um, jeder hier hat dich berührt. Was soll diese Frage, wer hat mich berührt? Jeder hier hat dich berührt. Wieder Unverständnis. Also ich würde sagen, das von Petrus, das war kein Glaube, dass er die Netze auswirft, das war Höflichkeit. Also ich weiß es nicht, ich kann jetzt auch nicht in Petrus' Kopf reinschauen, aber ich denke, es war noch kein Glaube, es war Höflichkeit. Er sagt, weil du es bist, weil du drum bittest, will ich es tun. Aber entscheidend ist, er tut es. Er tut es. Ich weiß nicht, warum er es tut, aber er tut es. Und ich habe mich gefragt, ist unser Christsein vielleicht manchmal so lahm, weil wir uns mit Wissen begnügen und so wenig einfach tun? Erleben wir so wenig Wunder, weil wir so selten einfach tun, was Jesus sagt? Ohne zu wissen, was passiert, ohne zu wissen, ob das Sinn macht, ob sich das lohnt und gerade die Dinge, die sich in unseren Maßstäben irgendwie auch nicht so sinnvoll anfühlen. Also Petrus tut und Petrus erlebt was. Das ist schon mal sicher aus dieser Geschichte. Er erlebt was. Er erlebt ein Wunder. Und als er dieses Wunder irgendwie so realisiert, da tut er eben nicht das, was vielleicht so normal gewesen wäre. Oder ich weiß nicht, ob es normal gewesen wäre, aber er hätte sich schon auch erstmal bedanken können, oder? Oder er hätte auch die Fische zählen können und für den Markt fertig machen können. Es war der Fang seines Lebens. Es hätte sein wirtschaftlicher Durchbruch sein können. Aber all diese normalen Verhaltensweisen, diese Höflichkeitsformen, die sind gar nicht mehr relevant. Sondern er fällt auf die Knie, er fällt vor Jesus auf die Knie, weil ihn Ehrfurcht gepackt hat. Und meine These für heute ist, Ehrfurcht ist der Moment, in dem wir erkennen, wer wir sind und erkennen, mit wem wir es zu tun haben, erkennen, wer Gott ist. Ich glaube, dass diese zwei Sachen zusammenkommen müssen und dass das Ehrfurcht ist. Dass Ehrfurcht da ist, wo wir erkennen, wer wir sind und erkennen, wer er ist. Ich glaube, Ehrfurcht braucht Selbsterkenntnis. Ehrfurcht braucht Selbsterkenntnis. Petrus kennt ja Jesus schon. Jesus war schon bei ihm zu Hause zum Abendessen, er hatte schon die Schwiegermutter geheilt. Wir haben auch schon drüber geredet. Petrus war fromm, er war gottesfürchtig, er war rechtschaffend, er hatte Beziehung zum Teufel, er hatte Einfluss in der Synagoge, zumindest können wir davon ausgehen. Und Petrus fällt vor ihm auf die Knie und sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein sündiger Mensch. Was meint er da damit? Was meint Petrus, wenn er sagt, ich bin ein sündiger Mensch? Was schwingt da mit für euch? Nicht wert, ja. Ja. Sucht Vergebung, er ist vergebungsbedürftig. Aha. Ja, wie schreibe ich das jetzt ohne hier einen langen Satz? Ende der Selbstüberschätzung. Ja, was noch? Bitte? Ja, ja. Ja, ich schreibe das hier dazu. Falsche Selbsteinschätzung. Ja. Was ist ein sündiger Mensch noch? Was macht einen sündigen Menschen aus?
Unwürdig.
Unwürdig. Getrennt von Gott. Bitte? Ja. Kann es selbst nicht ändern. Was noch? Man passt nicht zu Gott. Passt nicht zu Gott, abhängig von Gnade. Sehr gut, ihr werdet langsam warm, gell? Bedürftig. Ja. Er ist bedürftig. Noch. Er hat sich an Jesus verschätzt. Ja. 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 Genau. Das wäre ja schon lang auf die Knie gefallen, wenn er es nicht. Ja. Und die Liste könnte man lang fortsetzen, oder? Sündiger Mensch. Vergänglich. Begrenzt. All solche Sachen würden da noch dazugehören. Und wisst ihr, das kann frustrierend sein, oder? Also das einzusehen, diese Erkenntnis, diese Selbsterkenntnis, die es zur Ehrfurcht braucht, die kann frustrierend sein, oder nicht? Immer wieder kommen wir als Menschen an unsere Grenzen und das ist frustrierend. Wir werden alt, oder? Also manche zumindest. Wir werden alt. Wir kommen an unsere Grenzen. Wir haben es nicht im Griff, wir können es nicht halten. Wir werden krank. Wir scheitern, wir sterben, all das gehört da dazu zum Menschsein. Und es kann frustrierend sein, das ist nicht immer angenehm. Und wir wollen nicht so sein. Als Menschen wollen wir nicht so sein, wollen wir das auch nicht akzeptieren. Leugnen und verdrängen, das ist zumindest Teil des Prozesses, wie Menschen auf schlechte Nachrichten oft reagieren. auf erschütternden Diagnosen, im Angesicht des eigenen Todes sagen wir, nee, es muss eine Verwechslung sein. Kann doch gar nicht sein. Das ist eine normale menschliche Reaktion, dass wir das nicht wahrhaben wollen, dass wir da dagegen ankämpfen. Ich finde es auch super spannend, ins Alte Testament reinzuschauen, was war denn die erste Sünde? Oder wodurch wurde die denn ausgelöst? Was ist denn da die Wurzel der ersten Sünde? Damals im Garten. Was würdet ihr sagen? Die hat ja nicht Lust auf einen Apfel gehabt. Aha. Verführung zu was? Was hat die Schlange gesagt? Sie hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet das alles abschütteln, ihr könnt das hinter euch lassen. Ihr könnt sein wie Gott. Eben nicht mehr begrenzt, eben nicht mehr fehlbar, eben nicht mehr bedürftig. Diese Sehnsucht, sich über uns selbst zu erheben, dieser Größenwahn, diese menschliche Hybris, wir wollen uns damit nicht abfinden. Das ist zumindest eine Perspektive auf diese Wahrheit, auf diese Erkenntnis. Aber es kann auch befreiend sein. Lasst uns auch aus der Perspektive sehen. Es kann auch befreiend sein. Leute, wir sind Menschen. Wir sind alles nur Menschen. Und wir machen Fehler und wir dürfen Fehler machen. Es gehört eben auch zum Leben dazu. Wir stoßen an unsere Grenzen, weil wir Menschen sind und kein Mensch muss alles können. Lass dir das auch heute Nachmittag mal sagen. Du musst nicht alles können und du musst nicht immer alles richtig machen und du musst es auch nicht immer jedem recht machen. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen und wir kommen an unsere Grenzen und wir haben Bedürfnisse, auch das ist menschlich. Also physische und psychische Bedürfnisse, wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Nahrung, aber wir brauchen auch Anerkennung und Liebe und Respekt. Wir brauchen das. Wir sind Menschen und das ist okay. Das ist richtig so. Unsere Bedürfnisse sind nicht falsch, sondern sie gehören zum Leben dazu und wir müssen auch aufhören damit, die zu verleugnen. Und denn das wäre unmenschlich, das macht krank, wenn wir so tun, als wären wir nicht so. Ehrfurcht braucht Selbsterkenntnis, das ist das eine. Und das andere ist, Ehrfurcht braucht Gotteserkenntnis. Petrus fällt auf die Knie und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und wenn Petrus sagt, Herr, was meint er damit? Was schwingt damit? Wer ist dieser Herr? Wie ist dieser Herr? Was meint er, wenn er zu Jesus Herr sagt? Allmächtig. Allmächtig. Allwissend. Ja. Ja. Ja, 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 genau. Sündlos. Man könnte gerade das andere Papier nehmen und versuchen, überall das Gegenteil zu finden, gell? Ja. Ja, auch das schwingt in diesem Wort Herr, auf jeden Fall mit. Auch das schwingt mit. Also das ist, wenn wir gerade bei dem Punkt sind, dieses Herr, das Petrus da sagt, da steht im Neuen Testament steht da Kyrios. Kyrios, griechisch für Herr. Und müssen wir einen kleinen Ausflug machen, aber in der hebräischen Bibel, wenn da der Gottesname stand im Alten Testament, da haben die Juden ja nicht den Gottesnamen mehr gelesen, sondern ab einer bestimmten Zeit nur noch Adonai, Herr, gesagt. Weil sie sich nicht mehr getraut haben, diesen heiligen Namen auszusprechen. Und als dann ungefähr so 300 vor Christus das Alte Testament aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt wurde, da hat man gar nicht mehr den Gottesnamen geschrieben, sondern hat man einfach nur noch Kyrios geschrieben. Also überall da, wo im hebräischen Alten Testament der Gottesname stand, stand dann in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung, stand dann Kyrios. Und jetzt im Neuen Testament spricht Petrus Jesus mit Kyrios an. Und das ist kein Zufall, das schwingt hier mit. Das wird sonst auch für keinen Menschen im Neuen Testament verwendet. Also so wird auch kein römischer Befehlshaber oder Hauptmann oder irgendjemand angesprochen. Das ist exklusiv. Und ich bin überzeugt davon, dass Petrus sehr genau wusste, was dieses Wort alles impliziert, was da mitschwingt, auch an Jahrhunderte Tradition seines Volkes. Also ja, auf jeden Fall. Was noch? Jetzt habe ich mich hinreißen lassen, gell, und euch unterbrochen. Wie ist dieser Herr? Heilig. Ewig. Kommt schon. Was ist das Gegenteil von bedürftig? Das ist mein Lieblingswort, mein neues. Ich habe es im Duden nachschlagen müssen. Weiß es jemand? Nee, ich wusste auch nicht. Durftlos. Ja, das gibt's. Hier kann man auch noch Deutsch lernen, wenn man nachmittags in den Gottesdienst kommt. Bitte? Freigebig. Ja. Ja. Liebe. Er nennt ihn Herr. Er nennt ihn Herr und da schwingt so viel mit. Und da schwingt noch so viel mehr mit. Auch so viel, was man irgendwie gar nicht so richtig fassen kann. Also hier, ewig, ewig, ich kann ewig nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Ewig ist ohne Anfang und ohne Ende. Aber bei uns hat alles einen Anfang und ein Ende. Wir kennen nichts, was keinen Anfang und kein Ende hat. Außer die Wurst, aber die zählt heute nicht. Wisst ihr, was ich meine? Es ist gar nicht so richtig zu fassen. Oder heilig, heilig, was ist das für ein Wort? Rein, lauter Licht, keine Finsternis, ohne Fehler, makellos. Aber sowas gibt es in unserer Welt gar nicht, sowas erleben wir nicht. Das ist so schwer zu fassen. Oder auch gerade so ein Wort wie dürflos. Nicht bedürftig, er braucht nichts. Er braucht mich nicht. Er braucht auch dich nicht. Ich bin überzeugt davon, er will dich, aber er braucht dich nicht. Das ist auch eine harte Erkenntnis, oder? Gott ist durftlos. Gott hat keine Grenzen, außer derer, die er sich selbst setzt. Und ich könnte lange versuchen, ihn zu beschreiben, aber meine Worte reichen nicht aus und mein Verstand kann seine Grenzenlosigkeit gar nicht fassen. Weil es da ein fundamentaler Unterschied ist zwischen dem, was wir hier geschrieben haben und dem, was wir hier geschrieben haben. Es ist einfach eine komplett andere Welt. Gott ist so anders und so viel weit und so viel größer und wir haben keine Worte dafür und diese Erkenntnis, die braucht es eben auch zur Gotteserkenntnis. Zu merken, mit wem wir es hier zu tun haben, wem wir hier begegnen. Diese Erkenntnis ist die Petrus hat auf die Knie fallen lassen. Er fällt ihm zu Füßen. Ehrfurcht braucht Selbsterkenntnis, Ehrfurcht braucht Gotteserkenntnis. Ehrfurcht führt in die Anbetung. Das ist der dritte Gedanke für heute. Er fällt ihm zu Füßen. Und wenn wir die anderen Szenen in der Bibel anschauen, wenn jemand jemandem zu Füßen fällt, dann ist es immer Ausdruck der Anbetung, der Verehrung. Es ist die Haltung der Anbetung, das auf die Knie fallen. Und wenn wir erkennen, wer wir sind, und wenn wir erkennen, wer er ist, dann wird uns das in Anbetung führen. Dann wird es uns eine Herzenshaltung der Anbetung auslösen. Ich glaube, es geht gar nicht anders. Ich glaube, es geht nicht, man kann es nicht erkennen, ohne zu staunen. Man kann es nicht erkennen, ohne vielleicht auch sprachlos stehen zu bleiben. Und spannend ist, Anbetung ist immer Beziehung. Anbetung ist immer Beziehung. Anbeten kann ich nicht für mich allein. Ich kann nicht einfach in luftleeren Raum hinein anbeten. Ich brauche immer ein Objekt meiner Anbetung. Also das geht nicht, das Wort funktioniert nicht ohne etwas, das ich anbete. Anbetung ist immer ein Beziehungsgeschehen. Es muss immer etwas oder jemanden geben, den ich meine Liebe und Verehrung erweisen kann. Anbetung ist Beziehung. Und Ehrfurcht führt in die Anbetung. Und Ehrfurcht, ein zweites, führt in die Nachfolge. Das sind die zwei Dinge, die passieren, als es Petrus checkt, was Sache ist. Als Petrus begreift, wer er ist und wer dieser Jesus ist, passieren zwei Dinge. Er fällt auf die Knie, er betet an und er tritt in die Nachfolge. Sie verließen alles und folgten ihm nach. Sie verließen alles und folgten ihm nach. Sie gehen die Gemeinschaft mit ihm ein. Nachfolge, Gottesbeziehung. Gelebtes Christsein gibt es nur in der Nachfolge, gibt es nur verbunden mit ihm. Gelebtes Christsein ist immer Beziehung, ist immer Nachfolge. Und trotzdem bleibt irgendwie so ein bisschen die Frage offen, wie passt das zusammen? Also wie soll jetzt das, was wir hier geschrieben haben und das, was wir hier geschrieben haben, wie kommt das zusammen? Wie kann das funktionieren? Wie kann das funktionieren, dass dieser Herr und dieser Mensch Beziehung haben? Wie kann das sein? Also für Petrus war das ja auch nicht offensichtlich. Deswegen sagt er ja, Herr, geh weg von mir. Nicht, Herr, lass uns gemeinsame Sache machen. Sondern er merkt schon, das passt nicht, das funktioniert nicht. Er merkt es doch. Er merkt es doch selbst und sagt, Herr, geh weg von mir. Also wie passt das zusammen? Und ich glaube, das passt nur zusammen, weil Jesus ihn ruft. Weil Jesus das möglich macht, weil Jesus ihm sagt, hey, keine Angst. Keine Angst, ich mach was mit dir. Wir fangen was gemeinsam an. Ich will dich zum Menschenfischer machen. Es ist nur möglich, weil er es möglich macht. Sonst passt Gott und Mensch nicht zusammen. Und sonst müssten wir nach Hause gehen und sagen, schade. Schade. Aber so ist es halt. Wir passen nun mal nicht zusammen. Gottes Beziehung ist nicht möglich. Das wäre doch sonst die Botschaft dieses Bibeltexts. Das wäre doch sonst die Botschaft dieser Predigt. Und wir müssten alle traurig nach Hause gehen. Aber Jesus lädt ein. Jesus lädt ihn ein in diese Nachfolge. Er macht es möglich. Ich war auf so einem christlichen Leiterseminar und da waren so ein paar Tage Vorträge und dann war dieser Abschlussvortrag, so die, was nicht, die letzten 10 Minuten so als Rausschmeißer, als Wort auf dem Weg. Und der diesen Abschlussvortrag gehalten hat, der hatte so eine Flipchart vorbereitet. Und dann hat er gesagt, wenn ihr jetzt nach Hause fahrt, dann nimmt diesen einen Satz mit, nimmt diese eine Erkenntnis, nimmt dieses eine Wissen mit, diese eine Einsicht. Und dann hat er diese Flipchart vorbereitet gehabt. Und er stand da, ich bin ein geliebtes Kind des Allerhöchsten Gottes. Dann nimm das mit. Und ich finde, das ist ein sehr passender Satz auch für unser Thema heute, weil er sagt was über uns aus, darüber, wer wir sind, wer ich bin. Es hat was mit Selbsterkenntnis zu tun. Und es sagt etwas über Gott aus. Es sagt was über den aus, mit dem wir es hier zu tun haben. Ich bin ein geliebtes Kind des Allerhöchsten Gottes. Und dann saß ich vorher hier an meinem Platz und habe euer Kreuz gesehen. Und irgendwie ist ganz ähnliches Thema so. Du bist viel verlorener, als du denkst. Du bist geliebter, als du ahnst. Du bist durch Jesus Christus geretteter, als du dir vorstellen kannst. Also auch dieses Kreuz, das, was ihr da drauf habt, schreiben lassen, bringt das ja irgendwie zusammen. Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen. Verloren und gerettet zu sein, geliebt und angenommen und trotzdem irgendwie so gescheitert. Und es ist so wichtig, das zu wissen. Es ist so wichtig, das zu wissen. Ich bin ein geliebtes Kind des Allerhöchsten Gottes. Es ist so wichtig, das zu wissen. Liebe Bühlenhausener, wisst ihr das? Wisst ihr das? Also nicht nur hier, nicht nur so im Kopf verstanden, weil wir es von klein auf in der Kinderstunde ja gehört haben, sondern wisst ihr es wirklich? Ist es euch ins Herz gerutscht? Habt ihr es ergriffen? Bestimmt es euer Leben? Es ist so wichtig, das zu wissen. Es ist so wichtig, das für sich persönlich anzunehmen. Nicht nur für allen anderen. Nicht nur für die da draußen und die Welt. Und Gott hat die Welt geliebt. Nein, Gott hat dich geliebt. Und du bist sein geliebtes Kind. Und diese Wahrheit, die muss uns endlich ins Herz rutschen. Lasst uns beten. Lieber Herr, und das ist mein Gebet an diesem Nachmittag, dass du dieses Wunder tust und dass du uns diese drei Dinge verstehen lässt, dass du uns verstehen lässt, wer wir sind. dass du uns unser Scheit und unsere Sünde erkennen lässt, aber dass du uns erkennen lässt, dass wir deine geliebten Kinder sind zuallererst. Herr, und ich bitte dich darum, dass du uns erkennen lässt, wer du bist. Dass wir wirklich verstehen, mit dem, wem wir es zu tun haben. Und Herr, ich bete darum, dass du uns verstehen lässt, wie du am Kreuz beides miteinander verbindest. Wie du Beziehung möglich machst. Herr, ich bete darum, dass uns diese Wahrheit wirklich ins Herz rutscht, dass sie uns ergreift, dass sie unsere Lebensgrundlage wird Tag für Tag, dass wir aus diesem Wissen heraus, wir sind deine geliebten Kinder, dass wir aus diesem Wissen heraus leben. Herr, ich bete darum, dass du uns tief ins Herz schreibst, dass wir wachsen dürfen darin, im Glauben und in der Liebe zu dir. Herr, tu dieses Wunder in unseren Herzen. Wir vertrauen uns dir an. Amen. Die Band kommt nach vorne und wir singen gemeinsam.